Janika, da ist ja richtig was los im Sales-Team in Sachen Azubi-Marketing-Anfragen.
Super, dann sind Sie auch alle just in time für den nächsten Ausbildungsstart im Herbst und für die Ergebnisse aus unserer aktuellen Gen-Alpha-Befragung zum Thema Berufseinstieg. Finde ich super, sollen Sie alle kommen.
Das ist Gratis-Meinung. Hier plaudern Janika Linde und ich, Rebecca Duden, in regelmäßigen Abständen übers Agenturleben, die Marketingbranche und die Welt der Next Gen. Manchmal zu zweit, manchmal mit unserem Team oder inspirierenden Expertinnen und Experten.
Rebecca ist Mitgründerin und CEO der We Are Family und ich bin Director Brand and Strategy. Wir versorgen euch mit Hot Takes und deepen Insights über die Next Gen und ihr Umfeld. Vor allem aber unserer Gratis-Meinung zu Themen rund um Marketing und Kommunikation für und mit Gen Z, A und B sowie ihren Wegbegleitenden. In dieser Folge sprechen wir über den Einstieg der Alphas ins Berufsleben. Oder wie Rebecca sagen würde, nein, es sind nicht alles Rotznasen.
Heute ist die Jessie da und zwar mit meinem Lieblingsthema. Es wird großartig. Jessie, was hast du mitgebracht heute?
Ja, es gibt viel zu bequatschen. Wir wollen über den Arbeitseinstieg der Next Generation ins Arbeitsleben sprechen. Arbeitseinstieg ins Arbeitsleben.
Ja, darüber. Spannend.
Ne? Ja, sehr spannend und vor allem in diesem Sommer gehen die ersten Gen Alphas in die Ausbildung.
Oh, crazy. Fantastisch. Mhm. Denn meine Zeit als Ausbildungsleiter ist lange her. Früher, als wir noch eine Eventagentur hatten, da hatten wir ganz viele Azubis. War nicht so eine coole Zeit. Die haben dann so einen Mob gebildet und haben dann, das war schon fast Betriebsrat, Juniorenbetriebsrat war das. Aber das war auch ein ungutes Verhältnis von Fachführungskräften zu dann Auszubildenden. Aber die Welt damals war mit Sicherheit eine ganz andere, als sie heute ist. Ich kann mich noch an mein allererstes selbst durchgeführtes Assessment erinnern, wo ich für eine Stelle bestimmt 25 Leute in dem Raum sitzen hatte und alle wollten die Stelle.
Oh, yeah.
Ja, so lief das früher. Yeah. Ja, und jetzt lass dir von Jessie mal erklären, wie rum es diesmal läuft.
Wenn du
läuft.
Heute ein Assessment Center aufstellst, dann sitzt du wahrscheinlich alleine da, weil
keiner kommt. Aber ich fand es damals auch schon scheiße, ehrlich gesagt. Ich hatte auch mal ein Assessment, da wurde ich so bescheuerte Fragen gefragt, das muss ich kurz an der Stelle erzählen. Da wurde ich von dem einen gefragt, ich sitze in der, das ist kein Scheiß, ja? Ich sitze in der Bar.
Hast du dir nicht nur überlegt für den Podcast, willst du sagen?
Das ist wirklich, ich war super, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn? 20? Also das war nach dem Studium für den ersten Job. Ich sitze in der Bar. Dann kommt ein Pinguin mit einem Sombrero rein.
Da kann nichts Gutes mehr dabei rauskommen.
Was sage ich zu ihm? Ja. Das war meine Frage. Was sage ich zu ihm? Da kommt ein Pinguin mit einem Sombrero rein. Was sage ich zu ihm? Und ich guck diesen...
Was wäre bitte die richtige Lösung gewesen?
Es gab keine Kreativjob-Konzeption. Und ich schaue nur so an und denke mir nur so, was willst du, Mann? Und ich habe dann einfach nur gesagt, Ola. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Und der nur so, alles klar. Und dann geht er so richtig sachlich, ohne sein Gesicht zu verziehen, sagt er die nächste Frage weiter. Ich dachte nur so, was ist das für ein Scheiß hier, hey?
Hast du den Job gemacht?
Nee, ich habe ihn nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder an meinen anderen Antworten.
Ich hätte jetzt auch gerne gehört, wenn du gesagt hättest, du hast ihn abgelehnt im Nachhinein.
Fantastisch. Okay, so lange sollte der Exkurs gar nicht gehen. Ja. Aber damit haben wir einen kleinen Exkurs zum Thema Assessment gemacht. Jessie, wie sieht's da draußen aus im Moment?
Es ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Ich bin bei der VR Family ja auf der Stelle als Head of Audience Insights genau an der Quelle dran, dass wir selbst erhobene Daten, also aus unserem Research-Team, übersetzen in anwendungsorientierte Marketing- und Markenstrategien und das eben insbesondere auch im Bereich Work. Und ich sag's euch, da fliegen uns gerade die Anfragen um die Ohren von Unternehmen, die wirklich genau an der Stelle strugglen, wie sie junge Mitarbeitende ins Unternehmen bekommen, also Auszubildende ins Unternehmen bekommen und vor allem aber auch behalten können. Ne? Also es ist nicht nur, dass sie einmal reinspazieren, sondern sie sollen auch da bleiben. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, gerade im mittelständischen Bereich, wo wir ja gerade sehr individuell beraten, Lösungen suchen und auch einfach ganz gezielt in lokalen Umfeldern arbeiten müssen, um den Unternehmen quasi Antworten geben zu können.
Ja,
Ich finde, man hört ja total oft oder man liest ja auch, und es gibt ja auch ein paar namenhafte Researcher, sage ich mal, die da relativ negativ drüber sprechen, die dann sagen, ja, die junge Generation kommt auch rein und die hat da so Erwartungen und quasi trägt die Nase da oben und bildet sich, weiß
aber
nicht, was
auf sich
ein.
Aber haben die Alphas schon so einen Ruf? Haben die Alphas schon
voll
so einen
Ruf?
Ja. Auch schon?
Also noch mehr noch als Gen Z.
Ich wollte gerade sagen, bei Gen Z, da ist es so, okay, da ist es eingetrichtert, aber wird es bei Alpha auch schon so erwartet? Noch kann es keiner wissen, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, ich würde da ein bisschen den Wind rausnehmen tatsächlich, weil natürlich springen die da drauf auf. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass die Alphas mit einem komplett anderen Mindset ins Arbeitsleben steigen, wie das, was wir von Gen Z erlebt haben. Aber natürlich hat Gen Z viel Veränderung da reingebracht. Ne? Und ich spreche jetzt von Gen Z, was wieder eigentlich ein Generationsbegriff ist, den ich nicht so verallgemeinern möchte. Aber wir haben einfach in den letzten Jahren aktiv da ganz, ganz viel Wertewandel erlebt im Bereich Eintritt ins Arbeitsleben und Gestaltung des Arbeitsalltags, der zwar von der Gen Z getrieben wurde, aber ja nicht, weil sie sich das zur Aufgabe gemacht haben, das jetzt zu treiben, sondern einfach, weil ihr Lebensumfeld, weil die Situation da draußen eine komplett andere ist. Also wir haben das ja auch schon ein paar Mal angeteasert, dass wir uns schwer tun damit, mit diesen ganzen vorwurfsvollen Haltungen, sage ich mal, gegen die Generation zu arbeiten. Das ist sehr aus einer Perspektive gedacht. Man kann die Perspektive auch einmal umdrehen und gucken, was das eigentlich alles Gutes mit sich bringt. Und gerade wenn wir ans Arbeitsleben denken und die Veränderungen, die da stattfinden, wird jetzt langsam aber sicher doch immer deutlicher, dass ganz viele auch aus den älteren Generationen die Veränderungen eigentlich gar nicht so verkehrt finden. Mhm. Also wo man sich lange auch echt gesträubt hat, weil es eine Veränderung ist, werden jetzt so kleine Vorteile doch gerne auch angenommen und ins eigene Leben adaptiert. Also es ist nicht nur auf die Generation zu bashen in dem Sinne, sondern wir profitieren ganz stark.
Man hört nur immer so lebensunfähig, arbeitsunfähig. Mhm. Da denke ich so, Mann, oh Mann, also
ja. Nicht.
Keep real.
Ja, und vor allem nochmal, wartet erstmal ab, was dann jetzt auch kommt, wie sich die Generation entwickelt. Manche sind noch nicht geboren, gerade geboren. Also
Es sind jetzt alle geboren. Die Gen Z ist jetzt auf dem Weg.
Wir haben halt wirklich ein großes Cluster da auch nochmal. Ne? Mhm. Also ein Cluster, das dann jetzt auch mit Trump groß wird und so weiter. Also es ist einfach, da kann auch wieder ganz Neues passieren.
Ja. Unbedingt. Und auch ein Cluster, was jetzt natürlich schon von den ganzen Veränderungen profitiert, die sich langsam etabliert haben. Ne? Also brauchen jetzt auch nicht mehr unbedingt so hart die Ellenbogen ausfahren. Also Richtung Gen Alpha gibt es schon viele Hypothesen. Es gibt da viele Erwartungshaltungen. Wir bringen ja selber auch ein paar mit. Aber spannend ist jetzt gerade wirklich zu sehen, wie sich einfach aktuell das Arbeitsumfeld verändert. Also wir sehen ja faktisch tagtäglich irgendwie Veränderungen. Wir sehen aber auch einfach eine Generation, die mit komplett anderen Voraussetzungen ins Arbeitsleben tritt. Eigenen Voraussetzungen aufgrund ihres Werteprofils und ihrer Charakteristik, die sie mitbringen, aber auch einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation, in der sie ins Arbeitsleben eintreten.
Mach doch da mal ein paar Beispiele, damit das ein bisschen verständlicher wird. Also sind oder auch was vielleicht auch anders ist gegenüber der Gen Z oder wie wir es aktuell denken.
Du meinst jetzt von der Gen Alpha oder
generell? Genau, ja.
Also so wie Rebecca gerade schon gesagt hat, die Alphas, die nochmal komplett anders geprägt werden in der Zeit, in der sie jetzt aufwachsen, die ja wahrscheinlich auch zu erwarten nicht unbedingt mehr so offen sind, komplett woanders zu arbeiten, wie das jetzt vielleicht in meiner Generation der Fall war, wo man Lust hatte, für den Eintritt ins Arbeitsleben in eine fremde Stadt zu ziehen oder vielleicht sogar in ein anderes Land. Ne? Wir haben eine Generation, die aufwächst, die ihr Zuhause als den sicheren Hafen interpretiert, weil die Welt da draußen doch schon an ganz vielen Stellen, egal ob online oder real, sehr herausfordernd und auch scary sein kann. Mhm. Also wenn man den Job nicht unbedingt vor Ort machen muss, welche Motivation gibt es, in eine fremde Stadt, in eine unsichere Stadt, in ein unsicheres Umfeld zu ziehen? Also es ist mal so eine Veränderung, die mitkommt. Mhm. Ja, aber es fliegen uns ja gerade auch ständig Begriffe wie Vier-Tage-Woche, Fachkräftemangel und so weiter um die Ohren. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum es gut ist, an der Stelle jetzt heute genau über dieses Thema zu sprechen, weil die Veränderung im Arbeitsleben ist nicht nur bei uns in der Agentur ein großes Thema, sowohl in unserem Arbeitsleben wie auch auf Projektebene, sondern auch in Presse und Gesellschaft ist es einfach was, was alle bewegt. Ne?
Ja, klar. Kannst du noch andere Sachen, also ich finde es super spannend, dass du sagst, dass, wie die aufgewachsen sind, prägt sie dazu vielleicht weniger bereit auszuziehen von zu Hause. Hast du dann noch mehr so, was du so vielleicht ja, voraussiehst oder wo du sagen könntest, es könnte sich so entwickeln. Ich finde das sau spannend.
Also eins der für mich bildlichsten vorstellbaren Beispiele ist, wenn man sich anguckt, warum geht die Generation eigentlich mit einem anderen Antrieb in ein Arbeitsleben, wie ihre Eltern das vielleicht getan haben. Die jungen Leute von heute haben ihre Eltern in einer Phase erlebt, wo wir eine Burnout-Generation hatten, sage ich mal, ne? Also wo viele Arbeitsstunden gekloppt wurden, wo man von der Arbeit nach Hause gekommen ist und eigentlich nur noch ins Bett fallen wollte. Das kennen bestimmt die meisten. Das haben die Kinder irgendwie genauso wahrgenommen und für sich auch beschlossen, dass sie das Leben nicht unbedingt haben wollen.
Wir hatten das aber auch mal in der Folge davor, wo wir gesagt haben, das war auch mal eine Zeit lang geil.
Ja, in Agenturen aber halt eine so Zeit lang. Ja. Also jetzt denken wir nicht mehr so und würden wir jetzt nochmal unsere Kinder begleiten im Berufseinstieg, würden wir auch anders beraten. Ja. Darüber habe ich gerade nachgedacht, deswegen war ich mal so ungewohnt still, dass ich so dachte, mal gucken, was mein Zwerg so für eine Mentalität mitbekommt mit so einer Workaholic-Mutti. Mhm. Ob der dann halt auch so ein klassischer Alpha wird oder auch nicht. Was mich interessiert, und ich hoffe, ich frage jetzt da keine Frage, wo du denkst, Rebecca, wo kommst du denn jetzt her, ist so dieses Thema G8, G9, Übertritt von dann jetzt noch früher in die Ausbildung, wobei wir haben da oft ja wahrscheinlich dann, Rebecca Realschule, ja, also wir haben wahrscheinlich jüngere Kinder, jüngere Jugendliche, gehen die direkt in die Ausbildung oder gehen die erstmal reisen oder wie sieht's da aus?
Nee, sehr spannende Frage. Es ist ein relativ kleiner Teil, fand ich tatsächlich, hat sich in unserer Befragung auch gezeigt, der erstmal reisen gehen will, das sind knapp 10%. Mhm. Bin falsch, 15 sind es, 15, die zusammengefasst gerne reisen gehen wollen oder sagen, sie brauchen erstmal Zeit für sich und wollen eine Auszeit haben. Mhm.
Die halt so jung sind, ne? Das ist nicht nach Studium, sondern während Studium, sondern das ist vor Ausbildung. Da findet es erstmal geil, selber Kohle zu verdienen. Und die verdienen ja dann auch schon richtig.
Die verdienen ordentlich. Vielleicht zur Einordnung, wir haben in unserer Befragung 15- bis 18-Jährige befragt. Mhm. Wirklich sehr, sehr kleines Fenster. Mhm. Wir haben uns da sehr fokussiert auf genau diejenigen, die eben in dieser Lebensphase sitzen. Und wir haben auch vorab gefiltert, dass wir wirklich die Fragen, die an einer Ausbildung interessiert sind.
Ja. Okay, weil die Befragung auch im Kontext mit einem Kunden stattgefunden hat oder in Vorbereitung zu Kunden stattgefunden hat, die uns für Young Employer Branding anfragen. Und deswegen wir das Fenster dann auch brauchen.
Wir haben das sehr spezifisch gefasst. Ich habe vorher schon gesagt, wir kriegen viele Anfragen in dem Bereich und es ist einfach ein anderer Mindset, sage ich nochmal, wenn du ins Arbeitsleben einsteigen willst, wie wenn du dich doch für ein Studium entscheidest. Mhm. Übergreifend lässt sich aber sagen, wir haben gerade eine Tendenz in dieser Generation, wo wir knapp über 40% haben, die sich für ein Studium entscheiden wollen und 37%, die sagen, sie möchten in die Ausbildung gehen. Und alles, was da so außenrum ist, braucht entweder noch ein bisschen Zeit oder weiß noch nicht, was sie machen wollen. Wir haben auch ein paar, die direkt einsteigen wollen ohne Ausbildung.
War das immer schon so fast gleich auf? Oder gab es auch mal Zeiten, wo Studium mal mehr?
Ja? Viel gefragter war, ja, wo eigentlich nur Studium zur Debatte stand. Also da war Abitur, war gesetzt und danach war gesetzt, dass ich studiere und dann auch bis zum Diplom durchstudiere. Das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen durchmischt, Jessie, oder?
Ja, es hat sich durchmischt und es ist ganz spannend dahingehend, weil wir ja auch das Thema haben, man möchte in den meisten Fällen eine frühere finanzielle Unabhängigkeit haben. Mhm. So Geld verdienen ist was die junge Generation antreibt. Da haben wir natürlich den Vorteil, wenn man schnell einsteigt. Aber es ist auch aus dem gesellschaftlichen Kontext einfach dahin gewandt, dass das war ja auch oft ein Thema, wo in den Medien oder in den Nachrichten immer wieder drüber gesprochen wurde, viel zu viele Leute im Studium und Studium ist irgendwie gar nicht mehr das wert, was es schon mal gewesen ist. Das macht natürlich auch was mit einer Generation und es wird auch gar nicht mehr so stark erwartet, dass ein Studium einem Vorteile in einem späteren Job bringt, ne? Also das ist was.
Völlig zu Recht, by the way. Also natürlich, klar, es gibt manche Berufe, die funktionieren anders nicht. Arzt, Anwalt etc. Genau. Aber wenn man weiß, was man Handwerkern so bezahlt, wie wenig Handwerker es gibt und wie viel du ihnen dann bezahlst, wenn sie viel können, dann bist du als Elternteil auch durchaus bereit, dein Kind entsprechend zu beraten, weil das halt überhaupt gar nicht mehr auf der gleichen Ebene steht wie du verdienst weniger nach der Ausbildung, sondern es ist vor allem jetzt, also verschwinden mehr Arbeitsplätze durch KI in den studierten Berufen auf Perspektive, als mal ganz sicher in den Handwerksberufen. Ja, das heißt, wenn du als sicherheitsorientierte Mutter oder Vater deinem Kind eine Empfehlung gibst, dann why not zu sagen, hey, Handwerksberuf macht deinen Meister, deine eigene Firma und go for. Da kannst du auch groß werden komplett. Und wachsen.
Du dann, kannst vor allem selber gestalten, ne? Also du bist nicht dann nachher irgendwie ein kleiner Teil in einem großen Komplex, sondern du hast vielleicht sogar auch Gestaltungsfreiräume, die in der Generation sehr gewertschätzt werden, die gewünscht werden. Und wir sehen ja auch schon, gerade wenn wir im Schulumfeld unterwegs sind, immer wieder den Wunsch der jungen Generation, mehr Praxisbezug zu haben. Also auch die Brücke können wir schlagen. Auch das hat natürlich einen Einfluss darauf. Wenn ich mir schon in der Schule wünsche, mehr Praxisorientierung zu haben, mehr Anwendungsbeispiele zu haben, mehr im echten Leben unterwegs zu sein, dann ist der Weg in die Ausbildung in dem Moment natürlich irgendwie ein Stück weit auch attraktiver, wie nochmal nur sich Theorie auf den Zettel zu schreiben. Ja,
dann kommt noch der Umstand dazu, dass halt auch viele eine Nachfolgeregelung brauchen und nicht haben. Ja. Also sprich, da auch Handwerksbetriebe dann brach liegen, in die du einsteigen kannst, wo du schnell aufsteigen kannst, relativ einfach, schnell übernehmen kannst, genau. Und da hast du früh schnell dein nicht nur dein eigenes Geld, sondern deine eigene kleine oder vielleicht auch größer werdende Firma.
Ist ja eine gute Nachricht für Ausbildungsbetriebe.
Es ist theoretisch eine gute Nachricht. Wir sehen gerade auch das Interessenfeld, fand ich total spannend. Das Interessenfeld liegt im Bereich der Ausbildung sehr stark auf dem Gesundheitswesen.
Okay.
Und auf dem Handwerk, also eigentlich genau die Bereiche, die wir jetzt auch betont haben. Tatsächlich, wenn wir aber jetzt den Anteil angucken, derjenigen, die schon in der Ausbildung sind, dann ist es natürlich ein erheblich deutlich kleinerer Teil, der dann tatsächlich in diesen Jobs landet. Und da zeichnet sich auch schon so ein bisschen die Gap ab zwischen dem eigentlichen Interesse und dem Mismatch dann nachher eigentlich wahrscheinlich mit den Jobs, die da angeboten sind. Und das ist was gerade den Arbeitsmarkt insbesondere für junge Leute extrem prägt.
Na, jetzt mache ich es mal ein bisschen zynisch. Es ist halt dann doch schwierig, die Ausbildung im Handwerk mit der 4-Tage-Woche zu vereinbaren. So, also wenn du halt den Gas-Wasser-Installateur am Wochenende brauchst, weil deine Heizung ausfällt, dann bist du vielleicht auch in der 7-Tage-Woche, wenn es dumm läuft. Ja.
Und Remote?
Es Remote bleibt geht halt auch nicht. Und Remote geht Remote auch geht nicht. Auch und nicht. Aus Bali arbeiten und weißt du so. Aber also es...
Da würde ich jetzt einen Fakt dir entgegenstellen, wo wir nämlich sehen, die 4-Tage-Woche ist kein Muss.
Also die 4-Tage-Woche ist auch schon Bullshit. Mal und da kann die Lisa jetzt einen Pieps drunter legen, ist mir Wurst. Aber die ist auch grundsätzlich Bullshit, weil lass doch die Leute einfach selber entscheiden, wie sie arbeiten müssen und presst die nicht in eine 4-Tage-Woche, wo sie vorher nur 5-Tage-Woche waren. Kann doch jeder selber entscheiden. Aber anyway, nochmal ganz anderes Thema. Deswegen, da können wir eine ganze Folge machen. Das ist mein Lieblingsreizwort und Thema. Aber was sind denn Trigger für die Alphas? Also was ist denen denn wichtig?
Lass mich das nochmal kurz vervollständigen, was du gerade sagst. Weil wir haben nämlich dazu auch konkrete Zahlen und ich glaube, das kann spannend sein für alle da draußen, machen, die das Thema weiter diskutieren wollen.
Außer die 4-Tage-Woche hier einzuführen.
Habe ich nicht vor. Aber wenn wir wirklich die 15- bis 18-Jährigen befragen, dann sind es genau 12%, die sagen, sie möchten auf jeden Fall eine 4-Tage-Woche. Also die genau mit der Erwartungshaltung reingehen, 12%. Es sind weitere 20%, die es irgendwie wahrscheinlich ganz cool fänden. Aber es sind genauso viele auf der Gegenseite, die sagen, das ist für mich kein Argument oder das interessiert mich überhaupt nicht. Heißt, das Thema 4-Tage-Woche ist auch in der Zeitspanne sehr polarisierend.
Ja, aber weil die es auch noch nicht kennen. Die haben sich ja noch nie belastet gefühlt. Ja. Jetzt mal egal, ob fundiert belastet oder nicht fundiert belastet. Das heißt, wie soll jemand eine 4-Tage-Woche für sich beurteilen können, der noch nie in einer 5-Tage-Woche war? Das ist halt schon in der Generation auch eine schwierige Befragung dann.
Das wird jetzt wahrscheinlich alles so ein bisschen überfärben, wenn man jetzt auf die Frage eingeht, was triggert die, was fänden die denn gut, was für Benefits müssten denn geboten werden. Das ist alles jetzt ja noch hypothetisch, weil
aber es muss in die Stellenanzeige trotzdem rein.
Aber wenn sie dann mal eine Weile gearbeitet haben, ist es vielleicht irgendwann mal überhaupt
ganz
nicht
anders.
Mehr wichtig.
Dann gelten sie auch als Young Professional und nicht mehr als dann der Azubi.
Aber deshalb mache ich auch den Punkt, weil es ist ja so oft der Claim, dass du gar nicht drüber nachdenken musst, junge Leute einzustellen, ohne eine 4-Tage-Woche Woche anzubieten. Ist das so? Ne? Und das ist eben faktisch einfach nicht so, wenn wir die Daten anschauen. Das ist nicht eine der Erwartungshaltungen, die junge Menschen mitbringen. Da ist es eher das Thema Werteprofil. Also, wenn wir uns anschauen,
Motivatoren, Treiber.
Motivatoren, oder? Genau. Ja. Mhm. Also auf Platz 1 gerankt als wichtigster Faktor oder wichtigste Eigenschaft, die ein zukünftiger Arbeitgeber mitbringen muss, ist es der wertschätzende Umgang. Und direkt danach, kann ich noch hinten dranhängen, kommt das kollegiale Miteinander. Das sind die Menschen.
Kannst du allerdings auch nicht in die Stellenanzeige packen. Musst du halt wirklich haben. Das ist ja das, was mir ganz oft, was es mir sehr schwer macht, wenn wir über Employer Branding Anfragen sprechen, dass ich so denke, ich kann dir die Nummer schon hübsch machen. Aber es muss halt auch hübsch sein, weil das halt sonst einfach sowas von Hardcore den Bach runtergeht, wenn du große Versprechungen machst, die Leute onboardest oder es vielleicht noch nicht mal bis ins Onboarding schaffst. Aber wenn du sie dann onboardest und dann sitzen die drin und denken,
Und jetzt?
Ausbildungsabbrüche.
Der Proof muss da sein. Der muss sichtbar sein. Ja.
Also du musst schon, und deswegen finde ich, haben wir ja schon viel diskutiert, wie weit geht da auch unser Produkt. Du musst schon bereit sein, wenn du es nicht leisten kannst, was du versprichst, zügig nachzuziehen, weil sonst ist halt auch keinem geholfen nachher.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil es betrifft eben eigentlich alle Bereiche im Recruiting, aber eben nachher auch im Gesamtunternehmen. Und da geht genau das Gefühl, was du gerade ansprichst, also die Firma, das Unternehmen muss sich gut anfühlen, das muss zu deinen Werten passen, das muss irgendwie, du musst dich da wohlfühlen, du musst gerne hingehen. Ne? Das sind ja ganz viele Faktoren, die sowohl inhaltlich wie auch in der Struktur deines Arbeitslebens eine Rolle spielen, mitschwingen. Und die betreffen aber ja eben nicht nur die Berufseinsteiger, sondern nachher eigentlich deine komplette Mannschaft, dein komplettes Team.
Ja. Sag mal, wir sind schon so in dem Thema Recruiting drin. Man sieht ja immer die großen Anzeigenplakate oder was ich auch manchmal schön finde, sind in Fachmagazinen Azubi-Aufrufanzeigen. Das ist für mich ja auch so ein... Also, das ist ja nicht der way it is, oder? Also wo muss ich hin als Marke?
Auf keinen Fall. Also es ist nicht so, dass solche Anzeigen überhaupt nicht gesehen werden. Sie tauchen schon irgendwo auf in unserem Ranking, aber ich sag's euch, ziemlich weit unten. Ne? Also wenn wir gerade in der Orientierungsphase nachfragen, worüber sich Interessierte an Ausbildungen informieren, wo sie Informationen suchen, dann ist erstmal Google die Anlaufstelle Nummer 1. Google ist das Mittel, was sie wählen. Damit landen sie dann natürlich auf Webseiten von Unternehmen primär, wo sie sich Informationen suchen. Nach Google, und das ist, nennen 51% als ihre Anlaufstelle, um das nochmal einzuordnen, sind es Eltern und Familie, die einen extrem großen Einfluss haben.
Da hatte ich eine Diskussion. Mit wem hatte ich eine Diskussion? Weiß ich nicht mehr. Da ging es auch um Employer Branding. Da habe ich gesagt, man muss mal nachdenken über das Thema Elternkampagne. Ja, also voll, weil jeder versucht, den Azubi direkt anzusprechen. Und es macht unfassbar Sinn,
hypermotivierten Eltern
parallel die Hubschraubermutter und die Staubsaugermutter mit abzufragen.
Vater.
Entschuldigung. Dass man einfach eine Kampagne parallel fährt in der Zielgruppe.
Vor allem auch nicht nur Aufmerksamkeit bekommt, sondern auch da aufklärt. Ne? Also, dass die auch Bescheid wissen. Dass die unterstützen können oder eben ihr Kind auch entsprechend beraten können, weil sie kennen ihr Kind am besten, sie können das wahrscheinlich relativ gut steuern. Also
ich dachte ja bislang immer, dass diese ganzen Out-of-Home-Kampagnen immer noch für die Eltern gemacht werden, weil also die hier auf den Landstraßen, die ich da immer an den, also welche Gen Alpha fährt da vorbei?
Ja. Aber ich kann die auch, also auch egal für wen sie gemacht sind, ich kann sie
sind alle auch
sehen.
Gleich aus.
Ja, es ist immer so, der eine authentische Typ vorne,
genau.
Also hinten ein ich sage jetzt mal Stockfoto, weil ich glaube, oft ist es nicht aufgenommen aus dem Betrieb selber. So, und dann da irgendeine knallige Headline, die auch mal nicht so knallt.
Knallig, ja.
Genau, und dann denkst du, Humor. Wow. Ja.
Aber mit irgendwelchen Keywords, die Werte aufgreifen sollen, die scheinbar der Generation zugesprochen werden. Ne?
Ja.
Nee, also das können wir auf jeden Fall mal ein Stück zur Seite legen. Da braucht man nicht so viel Aufmerksamkeit draufsetzen. Was aber deutlich mehr Relevanz hat und was man als Unternehmen in dem Kontext auf gar keinen Fall zur Seite legen darf, ist Social Media. Social Media ist eine extrem wichtige Anlaufstelle für junge Zielgruppen. Da sprechen wir aber auch nicht nur unbedingt über ja, Anzeigen, über wirklich Werbung in dem Sinne, sondern wir sprechen auch ganz stark über die Eigenpräsentation des Unternehmens. Also die Eigendarstellung auf dem Social-Media-Profil, also es ist dein Instagram-Profil oder eben auch dein TikTok-Profil, je nachdem, wie in welchem Unternehmensbereich du dich auch bewegst. Ne? Also der eine eignet sich ein bisschen einfacher für TikTok wie für Instagram. Ich würde sagen, auf Instagram kann sich eigentlich jedes Unternehmen gut positionieren und vor allem auch echte
Einblicke. Das sagst du jetzt so.
Ja.
Das ist in der Theorie, ne? Ich rede von der Theorie.
Okay, gut. Dann sind wir uns einig. Bank 1, Bank 2 und dann, also da gibt es auch richtig schlechtes. Es gab ja sogar schon mal einen TikTok-Trend, der bewusst schlechtes Employer-Branding macht. So, das ist unsere Eingangstür. Ja. Das ist das, das ist das. Manche haben sie dann auch nicht sind gecheckt. Auch
witzig. Ja, oder muss extra so Boomer hinstellen und die ist dann so.
Wobei das großartig. Ja, das trendet auch irgendwie immer noch, was ja auch irgendwie.
Also der
passt.
Trend hat auf jeden Fall funktioniert, ne?
Also deswegen, TikTok finde ich ist immer so, also das darf man gar nicht so runterreden, weil viele trauen sich ja nicht. Traut euch, Leute, traut euch das zu machen, macht es nicht ohne Agentur.
Es ist auf jeden Fall erwartet von der jungen Generation, aber wo ist da die Grenze? Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann, aber wo schlägt's über in, oh Gott, wie peinlich.
Wenn es halt auch peinlich ist, was ist denn das für eine Frage?
Ja.
Also ich meine, du guckst es an und du willst, also du bist peinlich.
Verzeiht die Gen Alpha sowas?
Sie verzeiht es nicht.
Okay.
Sie verzeiht es nicht. Und ich würde jetzt sagen, peinlich ist natürlich schon das Extrem. Ne? Mhm. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, es gibt eine Grenze, weil die gibt es faktisch nicht. Man kann es nicht einmalig definieren. So, da muss man jeden Fall individuell angucken. Und deshalb ist gerade auch Beratung an der Stelle super einzigartig und wirklich ja ganz, ganz abhängig von dem Umfeld, abhängig von dem Kontext, abhängig von der Marke des Unternehmens. Mhm. So, ich sage jetzt bewusst Marke, weil ein Unternehmen hat einen Charakter. Wir können es eigentlich fast wie eine Person ansehen, ne? Im besten Fall, also sollte zumindest eigene Werte, einen eigenen Vibe mitbringen. So, also je nachdem, wie der eben ist, passt er zu einem TikTok-Auftritt oder passt er eben nicht zu einem TikTok-Auftritt? Passt er zu einem Content-Piece oder eben auch nicht? Was ich sagen kann, um so ein bisschen eine Grenze mitzugeben, ist, dass wir ganz klar sehen, dass Inhalte, die auf Social Media geteilt werden, im Kontext Recruitment beziehungsweise Young Employer Branding, die junge Generation möchte da nicht entertained werden. Sie möchte verstehen. Sie möchte Inhalte haben. Sie möchte Informationen bekommen und sie möchte Einblicke.
Ja, du willst ja sehen, wo du arbeitest. Mhm. Ja. Also könnt ihr euch noch erinnern, ich weiß noch, meine allererste Bewerbung, da habe ich alles versucht rauszusaugen aus einer Website, die damals so richtig schlecht gemacht war mit nur einem Bild. Ich habe da jede 3 Wochen drauf geguckt, um zu gucken, ob was Neues passiert, bis ich da anfange. Also es ist so, und Facebook gab es da, glaube ich, auch damals schon. Also du saugst in diesem Status, wo du dich informierst, dich bewirbst oder dich auch entschieden hast und kurz vor Onboarding bist, ja alles auf. Ja. Also da bist du eigentlich super wertvoll fürs Unternehmen, um auch diese Motivation mit ins Onboarding, mit in die nächsten Monate zu nehmen, weil das lässt irgendwann nach.
Komplett.
Intrinsik hin oder her.
Also. Aber du bist eben faktisch nicht in der Situation, wo du jetzt von so einer Seite unterhalten werden willst.
Korrekt.
Das ist nicht dein
Genau, korrekt.
Um das nochmal festzuhalten, weil das wird tatsächlich leider immer noch zu häufig falsch verstanden, wo man dann denkt, man muss jetzt irgendwie als Unternehmen cool und unterhaltsam sein, um viral zu gehen, um gesehen zu werden. Das ist nicht das, was wir sagen.
Wir müssen jeden Trend mitmachen.
Genau.
Wir müssen,
Also was wir sagen, Social Media ja, aber mit Inhalten, die dem Zweck gerecht werden.
Cool. Okay, gut.
Und dann halt dieses Digital First auch weiterdenken, als dann nur in Anführungsstrichen in der Rekrutierung. Ne?
Ja.
Also Bewerbungsprozess, wir hatten vorher das Assessment. Ist halt Mist.
Ja.
Ist halt Mist.
Ja, meistens zu anonym, du musst ewig warten.
Ja.
Der Onboarding-Prozess, das ist ein ganz, ganz kritischer Bereich, beziehungsweise jetzt haben wir den Bewerbungsprozess übersprungen, so, der ist auch kritisch, den muss man erstmal geschafft haben. Da gibt es auch ganz viele, sag ich mal, Anknüpfpunkte, über die wir jetzt sprechen könnten. Aber beim Onboarding-Prozess geht es ja wirklich drum, sich zu identifizieren, auch mit dem Unternehmen. Und es ist nicht eine Einbahnstraße, es ist nicht mehr, also wir sind faktisch nicht mehr in der Situation, wo ein Unternehmen sich entscheidet für einen von 20 potenziellen neuen Mitarbeitenden, sondern der Mitarbeitende muss sich auch für das Unternehmen entscheiden. Mhm. Heißt, eine Onboarding-Phase hat gleichzeitig die Aufgabe, den späteren Job, sage ich mal, die Tätigkeit klarzustellen. Im besten Fall weiß man schon vor der Onboarding-Phase genau, was auf einen zukommt. Das ist auch ein Punkt, den wir der jungen Generation zusprechen können. Aber die Onboarding-Phase bringt auch ganz viel Identifikationspotenzial mit. Da kommen genau die Punkte, die wir vorher gesagt haben, wertschätzender Umgang, kollegiales Miteinander, die extrem wichtig sind zum Tragen, weil die können hier das erste Mal richtig real erlebt werden.
Und lass uns ruhig kurz zurückkehren zum Bewerbungsprozess, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man den Bereich auch nochmal verstanden hat, dass es da halt auch nicht drum geht, eigentlich jeden, nicht mehr durch irgendeine Plattform zu jagen, wo du seitenweise Fragen ausfüllen musst und also die auch einfach auch nicht nativ sind. Also wo du dich durchbewegst und halt 2 Stunden verbracht hast, dein CV und dein Anschreiben hochzuladen.
Ja, dann speichert es nicht mehr ab. Und
Genau.
Und im besten Fall musst du, nachdem du es dann geschafft hast, erstmal nochmal 3 Wochen warten, bis sich wieder jemand zurückmeldet. Und dann brauchst du nochmal eine Weile, bis du wieder zum Bewerbungsgespräch kommst.
Das ist ja auch sowas. Also ich hatte jetzt im Familienkreis ja nochmal eine Bewerbungsrochade. Also da habe ich das mal wieder live mitbekommen, wie das läuft. Es wurden roundabout 70, 80 Bewerbungen geschrieben.
Wow.
Und es war eine Professional-Stelle, aber anyway, 70, 80 Bewerbungen geschrieben. Es zeigt auch gerade, wie schwierig es in Stuttgart ist, war nämlich Automotive-Branche. Und 60% haben geghostet.
Ja, das musst du dir mal geben. Ja.
Und wenn du dann über den Fachkräftemangel sprichst.
Ja, das kannst du eigentlich nicht. Ja.
Also deswegen, also und jetzt komm mal einem Alpha und melde dich erst nach 3 Wochen, wäre glaube ich gut, Jessie. Ich glaube, du bist da manchmal mit 3 Monaten unterwegs. Also
das tut weh, aber wahrscheinlich
je größer
hast du recht,
das Unternehmen wird, da reden wir wirklich von Monaten. Ja. Ich hätte das auch nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, da jammern die halt und schreiben keine Bewerbungen. Jetzt, wo ich das live mitbekommen habe, alter Latz.
Ja.
Also das sind 3 Monate. Ja. Und bis zum Hiring dann 5.
Ja.
Und jetzt verlangst du von so einem 15- bis 18-Jährigen, dass er sich auf dich einschießt und dann
und
durchhält.
Fünf Monate
durchhältet von ich entscheide mich für dich bis zu ich habe meinen ersten Arbeitstag. Crazy!
Ja, und gleichzeitig wissen aber alle ganz genau Bescheid, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne ist, wie schnelllebig der Alltag und die Situation ist von uns allen. Ne? Und dann passiert so, was heißt, was wäre der Best Case? Der Best Case wäre eigentlich, ich habe eine Art Chemistry-Meeting oder einen Kennenlernen, wo man vielleicht, gerade auch wenn wir hier über unsere Zielgruppen sprechen, erstmal auf einer menschlichen Ebene versteht, passen wir zueinander oder passen wir nicht zueinander. Wenn das passt, dann kann es in einen inhaltlichen Check gehen, vielleicht sogar dann noch mit einer anderen Person im Unternehmen, wo ich dann direkt einen Bezug habe zu meinem Team, zu potenziellen Kollegen, mit denen man nachher auch eng zusammenarbeitet. Und wenn das alles passt, theoretisch kann das innerhalb eines Tages stattfinden. Und ich weiß, dass es diese Cases auch gibt. Ne?
Also ja, wir sind ja selten so ein Case.
Ich wollte jetzt nicht so ganz laut in die Richtung gehen. Es gibt uns und es gibt auch noch andere Cases, die genau das machen. Aber wenn es passt, dann kann das sehr schnell gehen. Und im Idealfall hat man dann 2 Tage später sogar auch noch einen Vertrag mit auf dem Tisch liegen. Und das ist eigentlich das Tempo, was eine junge Generation
Du hast dir sogar schon in der Schule über gutes Schulmarketing voroptioniert, die Leute. Also
das
weißt du so dieses.
Fragen.
Also bei mir ist es zum Beispiel so für Juniorenspots oder so oder auch für vielleicht Stellen, wo ich denke, oh, die kann ich mir noch nicht leisten, aber hoffentlich irgendwann. Also ich habe immer so 5 bis 10 Leute im Kopf, wo ich weiß, wenn ich dann mal die Stelle baue, wenn ich dann so. Und so müsstest du es ja nachher eigentlich als Unternehmen auch machen. Du gehst schon mal in die Schule, du guckst schon mal, wer sind denn die Schulen im Umfeld, wer zeigt da Interesse, machst vielleicht schon mal ein Praktika, lädst die zu dir ein, lädst sie zu der BOGI-Woche ein, Berufsorientierung. Also, dass du da schon viel früher einsteigst als bei diesem, hey, bewirb dich bei uns mit einer tollen Kampagne oder dann halt die Schule mit einbindest, gerade wenn es auch um haptische Themen geht, aber auch wenn nicht. Also du hast so schöne Möglichkeiten, da aufzurufen.
Jetzt ich weiß, grade, welche Frage kommt.
Na gut, dann beantworte sie mir doch gleich. Kurz bevor ich die Frage stelle, aber weil eigentlich ist es ja, wie du sagst, ist es ja fast schon umgekehrt. Eigentlich bewirbt sich ja das Unternehmen bei der Generation. So ist es. Ja. Also es stellt sich schon mal dar, es präsentiert sich als zukunftsorientierter Arbeitgeber und dann passiert es automatisch, dann laufen sie einem automatisch. Also das ist ja zumindest die Hypothese. Aber wie wichtig ist es, das finde ich einen guten Punkt, dass man schon wirklich früh in der Schule einsteigt, also Touchpoint Schule. Lass uns da noch mal drüber sprechen. Also was gibt's da für Möglichkeiten nochmal oder auch wie offen und wann, wie früh fangen denn die in der Schule an, sich darüber Gedanken zu machen? Das ist ja bestimmt nicht erst im letzten Schuljahr, oder ist es so?
Ja, teils, teils. Also es ist über die Hälfte, die sagt, dass sie nach der 9. Klasse anfängt, sich mit dem Thema Berufswahl zu beschäftigen. Also 9., 10. Klasse und dann eben.
Okay, aber dann ist es das letzte Schuljahr.
Ja, okay. Genau, dann wird es das letzte Schuljahr. Es sind 28%, die sagen, sie machen das schon in Klasse 7 und 8.
Mhm. Okay.
Was aber total spannend ist, also gerade auch als Informationsquelle in der Orientierungsphase, ist die Schule für 33%, also ziemlich genau ein Drittel, knapp 33% sind es, ist die Schule eine wichtige Anlaufquelle, mhm. weil eben ein Schulinfomarkt zum Beispiel stattfindet. Weil das auch Momente sind, wo man wirklich face-to-face mit Leuten ins Gespräch kommt, wo man ganz persönliche Fragen stellen kann.
Ja, wo ich auch erwarte, dass die Lehrkraft mich ja auch noch mal ein bisschen in so eine Richtung schubst in dem Alter. Mhm. Also wo man mich ja auch kennt in meiner schulischen Leistung und wo vielleicht auch mal ein Dialog mit einer Lehrkraft hilft, zu sagen, hey, die unterstützen ja auch die Berufsorientierung, gehen mit den Leuten dann mal zu so einem Arbeitsamt, damit die einfach wissen, wo gibt's auch Stellen in deren Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob dann wirklich jemand noch physisch dahin geht, aber deren Aufgabe gehört ja, ist auch die Berufserziehung beziehungsweise die
Potenzialerkennung.
Potenzialerkennung und auch so ein bisschen Berufsorientierung, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Und da sind ja eigentlich die neutral wissen sollten, was kann dieses wo liegen Talente, Neigungen, weil der ist besonders gut in Mathe, Sport, aber hey, mit Englisch sollte er lieber nichts zu tun haben als Beispiel. Und dann gibt's da, glaube ich, schon auch nochmal die Möglichkeit, also ich glaube, dass Schule da ein wichtiger Punkt ist.
Unbedingt. Danach. Ich glaube, wir reden auch ein bisschen von zwei unterschiedlichen Sachen, weil wir haben ja auf der einen Seite das Thema, in welchem Berufsfeld möchte ich mich bewegen? Also was passt zu mir inhaltlich? Gerade an der Stelle hat, so wie du sagst, Schule einen großen Einfluss. Ist ja ein Selbstfindungsthema dann auch ein Stück weit. Ne? Da haben auch die Eltern einen sehr großen Einfluss. Und dann ist ja aber trotzdem noch die Frage, bei welchem Unternehmen lande ich? Mhm. Und gerade in dem Kontext ist auch einfach die Sichtbarkeit von Unternehmen, natürlich dann im lokalen Umfeld, aber die Sichtbarkeit von Unternehmen an der Schule in einem gesicherten Umfeld irgendwie, wo man die Freiheit hat, sich zu orientieren, wo man auch nicht direkt irgendwie in eine Situation gebracht wird, wo man jetzt eigentlich ein Stück weit verbindlich
sich auch zuspricht,
weil das ist ja auch schnell überfordernd. Aber wo man wirklich in einem ruhigen, in einem gut sortierten Umfeld einfach sich mal drauf einlassen kann und ein Unternehmen wirken lassen kann, da ist die Schule natürlich auch ein guter Anlaufpunkt für Unternehmen, weil man da natürlich die Schule als Multiplikator nutzt, um mehrere Schüler und Schülerinnen in dem Moment zu erreichen eigentlich. Und wir sehen tatsächlich auch in der Befragung, dass 42%, was schon eine ordentliche Zahl ist, uns sagen, dass ein Praktikum tatsächlich ein sehr ausschlaggebender Auslöser dafür war, dass sie sich intensiver mit einem Berufsfeld und in dem Kontext eben auch nachher mit einer Firma beschäftigt haben.
Mhm. Heißt, ja, glaube ich.
Praktikum, ich auch, ja. Ob das Berufserlebnistage sind oder mal Tag der offenen Tür, wo man eine Schule mit einlädt
du
und so weiter.
Du hast ja keine Vorstellung, was hinter den Türen da so passiert. Genau, ja. Ich habe noch eine witzige Anekdote. Wir waren letztes Wochenende auf dem Feuerwehrfest und es ist ja normal so ein kleines Ding mit einer Wurstbude und weiß ich nicht. Hey, das Ding war riesig und entsprechend viele Helfer waren da auch da und ich war total irritiert, weil ich so dachte, das ist richtig krass professionell. Ja, wo nehmen die ganzen Ehrenamtlichen her? Weil Ehrenamtlichen nach Corona immer so ein bisschen schwierig, kennt man aus Vereinen. Und dann haben die eine Schauübung gemacht draußen auf dem Parkplatz. Ey, da lag ein Auto, das war umgekippt, lag da. Dann kam die Feuerwehr, der Rettungswagen war abgesperrt, die Kinder saßen vorne. 100 Kinder, die sich das reingezogen haben, dahinter die Erwachsenen, da wurde dann das Dach aufgemacht, die mit dem Rettungswagen abtransportiert. Ja, klar haben die kein Problem. Einblick, ne? Danach hat sich da jeder angemeldet bei der Jugendfeuerwehr und das Ding war voll.
Bei der Jugendfeuerwehr war es.
Ja, klar.
Ich kann nicht nur die Jugend fasziniert, man merkt es.
Ja. Verrückt war das. Also völlig verrückt. Naja, also so geht auch Employer-Branding. Da ist es zwar für einen freiwilligen Bereich, aber auch da mal einfach hinter die Kulissen blicken zu lassen, ist total spannend.
Schau mal, merkst du, was gerade passiert? Das ist ein Erlebnis, was du mitnimmst.
Ja, ich melde mich Erlebnis, zur Jugendfeuerwehr.
Ja, aber das ist nicht, das. Weil Erlebnis begeistert uns alle. Das ist auch nicht nur was, was wir einer jungen Generation jetzt exklusiv zusprechen. Ne? Aber gerade im Bereich Jobwahl, wir sehen das Wichtigste für eine Tätigkeit von dieser jungen Generation, also 15- bis 18-Jährige nochmal, die wir befragt haben, ist, dass die Tätigkeit mir Spaß macht. Das ist mal die Antwort Nummer eins, die wir haben. Sogar auch mit einem bisschen Abstand zu dem, was danach kommt. Ne? Also es muss Spaß machen, es muss zu mir passen, es muss meine Werte erfüllen. Es wird erwartet von Arbeitgebern, dass die zu den eigenen Werten passen. Mhm. Um da auch gleich nochmal was klarzustellen, weil das Wort Higher Purpose, beziehungsweise also um es mal zu übersetzen, gut für Umwelt, gut für Klimaschutz, gut für soziales Engagement, was auch immer, ja auch oft was diskutiert ist in dem Kontext. Was wir sehen ist, dass das inzwischen auch sehr stark quasi dem Arbeitgeber zugesprochen wird. Heißt, es wird erwartet, dass der Arbeitgeber in die Richtung aktiv ist, aber der eigene Job muss das nicht unbedingt sein.
Okay, also auf Corporate Level, aber nicht unbedingt die Tätigkeit selbst.
Ganz genau. Also ich, bei meinem eigenen Job ist der Purpose eigentlich, dass er meine Bedürfnisse erfüllt, dass er mir Spaß macht und dass er mir ein gutes Leben verschafft.
Jetzt okay. rutsche ich mal, also wieder, nicht, kurz in die Arbeitgeberrolle. Ist ja kurz nochmal wichtig so. Und da wird es halt schwierig bei Azubis, ne? Weil Azubis halt Auszubildende sind. Also die müssen erstmal lernen, bevor du die ins Tun bekommst, auch verantwortungsvoll ins Tun bekommst. Du kannst halt nicht ohne irgendwas gelernt haben, einfach mal drauf losrennen und es wird schon laufen. So. Also es ist schon, da, ich finde, man vergisst manchmal, also wir reden jetzt sehr pro dem Gen Alpha, aber es ist schon auch eine hohe Erwartungshaltung, die da kommt. Auf die Unternehmen zukommt nachher, was du so alles erfüllen sollst, damit der nicht nur die Ausbildung bei dir macht, sondern da dann auch bleibt. Ja. Ne? Weil letztlich ist die Ausbildung ja ein Invest, ein hoher Zeit- und Nerveninvest. Und du willst ja eigentlich den Übertritt gewährleisten in dein Unternehmen. Also niemand bildet nicht für sich selbst aus auf Azubi-Niveau. Das macht keinen Sinn.
Unbedingt. Und das, was du sagst, bestätigt sich auch nochmal daran, dass wir wirklich sehen, ich habe vorher gesagt, wir haben gefragt, was muss der Arbeitgeber mitbringen, was ist dir wirklich wichtig beim Arbeitgeber. Am wichtigsten ist wertschätzender Umgang und kollegiales Miteinander. Und dann kommt das gute Einkommen, da will ich gleich nochmal kurz drauf zurückkommen. Aber um das kurz zu Ende zu machen, wir haben viele Faktoren, die sehr wichtig sind, ne?
Okay, also wenn Sie sich was wünschen können, ist es eigentlich alles? Okay,
eigentlich alles.
Also wenn wir eine Skala
aber das ist doch, was wir gesagt haben. Wenn du noch keine Vergleiche hast und ich weiß, was ist wichtiger, ist alles doch klar. Haben. Ich will alles haben erstmal. Ja, hätte ich auch gewollt. Wollte ich auch.
Ja? Will ich
warum
eigentlich
auch nicht immer noch? Warum
auch nicht?
Warum haben wir kein Jobrad, verdammt?
Okay, ich habe gerade gesagt, zurück zum Thema gutes Einkommen. Was schätzt ihr denn? Was ist laut den Befragten, eine akzeptable Vergütung fürs erste Ausbildungsjahr?
Oh, guck mal, jetzt hat Jessie da schon einfach ihre allgemein Wasserflasche so hingestellt, dass wir nicht wickeln können.
Also egal, welche Ausbildungsbranche oder Beruf, okay. Also einfach der Durchschnitt.
Genau. Gut, dass du sagst. Wir sprechen
über den Durchschnitt. Sollen wir mal sagen, was es früher war? Weil kann von man mal früher weiß ich es. Da bist du auf 650, 850, 950 und du hast gelebt und dich gefühlt wie Graf Rotz. Das war großartig. So.
Ja, was ist es heute?
Und dann ich muss man noch mal dazu sagen, für den Azubi ist es brutto wie netto. Ne? Ja. Also das kommt noch dazu. Ja. Das heißt, der kriegt Cash in the Dash.
In the Dash.
Deswegen muss man auch noch dazu sagen, fürs Verhältnis.
Ich sag's Doppelte. 1500.
Okay. Rebecca?
Nee, ich glaube ein bisschen. Ja, irgendwas so zwischen 1,3 und 1,5. Doch. Also auf jeden Fall über 1.000. Auf jeden Fall über 1.000. Und es gab schon früher so Spitzen-Azubi-Sätze mit 1.100, 1.200. Ja. Deswegen sagen unterste Base 1,350. Aber es gibt bestimmt auch welche, die so mit 1,450, 1,5, dann hört's
jetzt
auf.
Jetzt macht keine Wissenschaft.
Dann hört's auf. Ja, hey, also das ist mein Part of the Job hier.
Es ist dein Part of the Job und ich kann direkt sagen, ihr seid sehr nah an der Zielgruppe dran.
Okay.
Test bestanden.
Da stellt sich nämlich auch nicht mehr die Frage, ob du studiert einstellst oder Azubi einstellst. Ja. Ne? Ja. Das ist nämlich dann preisgleich, wenn du jetzt einen Trainee mit einem Azubi vergleichst.
Ah, ja.
Also deswegen, da wird es ziemlich ähnlich.
Und an der Stelle auch ein weiterer Grund, warum es sich für viele nicht lohnt, über ein Studium nachzudenken. Aber um es aufzulösen, 1.350 Euro.
Okay. Ja gut, du warst
das Durchschnittswert.
Es hat keine großen Ausbrüche nach oben und unten, ne? Also jetzt in unserer Befragung. Und wir haben da wirklich eine große Stichprobe, die wir belastend bewerten können, vor allem auf den kleinen Nischenbereich an Altersgruppe, die wir da befragt haben.
Und es hat keine Unterschiede Land, Stadt oder so?
Tatsächlich
oder?
Nicht.
Auch nicht, okay. Nee,
tatsächlich nicht. Mhm. Da sind sie sich sehr einig. Ja, es wird auch mehr über Geld geredet. Heißt, es ist vielleicht auch, es sind mehr Orientierungspunkte da.
Deshalb meinst du, ist es homogener?
Hypothese. Okay. Kann sein. Mhm. Kann sein. Aber spannend, cool, dass ihr so nah dran seid. Aber das ist auf jeden Fall der dritte Punkt auf meiner Liste, was Kohle. Ist beim Arbeitgeber wichtig.
Okay.
Kohle, ja.
Gut, Kohle. Schalt, bleib, ist und bleibt Hygienefaktor. Ne? Das muss einfach stimmen.
Ja.
Ja.
Ach, das ist mega spannend. Ich liebe sowas.
Ja, wir machen auch nochmal einen Termin. Also auch da, Jessie kommt ab jetzt einfach jede Woche und machen wir 5 Folgen.
Wir haben immer ausgestattet. Als Fakten, um darüber zu reden. Ich muss ja auch gut filtern, spannend. Was ich euch noch mitgeben möchte.
Wie reagieren Kunden, wenn du die Ergebnisse vorstellst? Sind die eher
gute
so, naja, also habe ich mir schon so gedacht oder ist es schon Augenöffnen zum Teil?
Es sind halt so unterschiedliche Unternehmen, die uns entgegenstehen. Ne? Wir haben oft Kunden, die wirklich auch selber schon eine ganz gute Wissensbasis haben und einfach nicht wirklich wissen, wo ihr Fehler liegt. Das ist auch ganz spannend. Ich glaube, wir kommen gerade an den Punkt, wo wir so ein bisschen aus dieser, ich will nicht sagen maulenden Phase, aber eigentlich ist es so, es wurde viel sich beschwert eigentlich. Ne? So, und jetzt kommen wir schon in die Phase, zumindest bei vielen Unternehmen, mit denen ich jetzt im Kontakt bin,
Schön. Wo
was verändert werden soll. Man weiß aber einfach noch nicht genau, was verändert werden soll.
Ich saß vor 3 Jahren in einem Panel und da ging es darum, also das ganze Auditorium, das war ein Unternehmerauditorium. Und ich habe als Experte für Gen Z im Arbeitsmarkt gesprochen, die war ja damals so entsprechend jünger. Alles so, die können nicht. Und ich habe dann so in meiner Art dann irgendwann gesagt, ihr müsst damit mal aufhören, weil doch, die können. Und die disruptieren auch den Arbeitsmarkt und ihr müsst euch einfach damit abfinden, weil das Ergebnis wird sein, dass da sonst niemand vor euch sitzt. Mhm. Das wird wachstumslimitierend sein im Zweifel. Mhm. Und es ist schön jetzt zu hören, dass auf Kundenseite da jetzt schon Aufbruchstimmung da ist und nicht dieses, sollen sie mal wegbleiben, weil sie können ja nicht wegbleiben.
Ja. Ja.
So. Ich muss aber auch sagen, dass auf Kundenseite inzwischen eben auch oft Leute sitzen, die so, sag ich mal, jetzt auch in meinem Alter sind oder vielleicht ein paar Jahre älter, paar Jahre jünger, heißt, da sitzen ja jetzt auch jüngere Menschen. Ne? Ja. Also da ist ja auch Bewegung drin, das steht ja auch nicht still. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Was noch ein Punkt ist, der vielleicht auch einfach spannend ist mitzunehmen, ist der regionale Fokus. Und wir haben es vorher schon mal angesprochen, also die meisten Unternehmen, mit denen wir im Gespräch sind, die haben vielleicht deutschlandweite Erkenntnisse oder haben so die Grundlagen schon mal mitgenommen. Es macht auch immer Sinn, da nochmal spezifisch für die eigene Branche, für das eigene Handlungsfeld nachzufragen, weil das ist auch was, wo es meistens nicht das konkrete Wissen gibt, was es braucht, um gute Lösungen zu entwickeln. Aber was die eben on top brauchen, ist eigentlich das Wissen über ihr eigenes Umfeld, heißt ein Umkreis rund um die Produktionsstätte oder rund um das Headquarter von vielleicht 100 Kilometern, wo nochmal eigene Spielregeln gelten.
Mhm.
Und es bestätigt sich einfach auch in dem Kontext, wir haben nochmal nachgefragt, über die Hälfte akzeptiert einen Arbeitsweg über 30 Minuten, aber kaum einer interpretiert einen Arbeitsweg über 50 Minuten.
Akzeptiert, okay.
Also das ist schon auch ein begrenztes Einzugsgebiet, ne?
Das ist ja nur nochmal eine Bestätigung, was du vorhin auch gesagt hast, dass ja nicht mehr so bereit sind, umzuziehen dafür. Und ich finde das halt auch nochmal irgendwie spannend für Unternehmen, dann einfach auch zu verstehen, dass halt auch Community-Arbeit,
Schulen,
Netzwerkschulen, Corporate Social Responsibility im direkten Umfeld halt echt auch einfach Part von Employer Branding ist.
Vereinssponsoring.
Vereine spielen eine große Rolle, aber auch selber Erlebnis am Standort gestalten. Also ist es wenn du ein Handwerksunternehmen bist mit einer Produktion, mach die Türen auf.
Ja.
Mach die Türen auf, hab ein Hoffest, hab was auch immer. Oder entwickel eben auch deine eigenen Markenbotschaften. Also wir müssen ja nicht immer nur im Eventbereich denken, sondern es geht auch nicht unbedingt darum, einen Influencer zu bezahlen, der jetzt deutschlandweit Werbung macht, sondern entwickel deinen regionalen eigenen, deinen Markenbotschaft. Ich will gar nicht Influencer sagen, weil du hast dann einfach jemanden, der deine Werte nach außen trägt. Ja.
Und der Social Media meistens dann halt auch einfach schon kann. Mhm. Also der kann einfach, ohne dass es aufgesetzt wird, aus dem Unternehmen raus berichten und kann den Kanal auch bitte bedienen. Der versteht, wie der Kanal funktioniert.
Ja.
Also es ist viel weniger eigentlich so Ads und wo wir mal sonst sagen, schnelle, digitale, flexible Kommunikation. Es ist viel lokaler, viel, viel mehr sichtbar, nahbar, live.
Es muss einfach sehr spezifisch sein. Also dass Personalisierung wichtig ist, haben wir inzwischen alle gelernt in allen möglichen Kommunikationsbereichen. Aber wenn es um den Job geht, dann ist es wirklich nochmal was dein Leben bestimmt. Ne? Also du suchst dir was deinen Alltag für die nächsten Jahre begleitet. Mhm. Und da auch der Punkt, wir haben bei Gen Z oft drüber gesprochen, dass sie nicht loyal werden am Arbeitgeber gegenüber. Warum waren sie oft nicht loyal? Weil sie sich nicht zurechtgefunden haben in dem System, was ihnen irgendwie im Arbeitsalltag geboten wurde. Wir haben jetzt auch rausgefunden in unserer Befragung, dass wirklich ein Großteil derjenigen, die jetzt interessiert sind an einer Ausbildung und auf der Suche sind nach einem Ausbildungsjob, den Job schon fürs Leben suchen. Fand ich total überraschend.
Oh, die bleiben da nicht.
Aber sie haben die Ambition. Die gehen nicht mit dem Mindset rein, ja, ich wechsle in einem Jahr oder vielleicht sogar noch früher so oder so. Also schauen wir mal, wie es wird. Nein, die haben Bock zu bleiben. Okay. Und das finde ich eine total gute Message. Mhm. Ja.
Mhm. Finde ich auch eine gute Message.
Mhm. Das finde ich eine sehr gute Message. Und ich glaube, das sollte man auch als Unternehmen wirklich ernst nehmen, weil da steckt extrem viel Potenzial drin. Ich meine, so ein Recruiting-Prozess, der ist aufwendig, ne? Also keine Frage, der bringt viel mit und nicht nur Recruiting, Onboarding. Rebecca hat vorher auch gesagt, eine Ausbildung, die müssen erstmal lernen. Ich muss die erstmal dahin bekommen, wo ich sie haben möchte. Aber zu wissen, dass eigentlich die Erwartungshaltung auch da ist, dass man bleiben möchte, das ist doch die Erkenntnis, die einen auch rechtfertigt, diesen Aufwand einzugehen.
Ja.
Und ich glaube, was wir mehr und mehr auch Unternehmen mitgeben wollen oder was wir in die Beratung reinnehmen, ist, dass es auch nicht ausreicht, jetzt über ein Recruiting oder über eine Employer-Branding-Kampagne nachzudenken, sondern mir kommt immer gerade das Wort Make-up in den Sinn. Irgendjemand hat vorher gesagt,
hübsch machen.
Was Schönes, ne? Mhm. Ja, wahrscheinlich kommt es daher. Weil leider ist das in der Vergangenheit auch wirklich oft passiert, aber gerade auch, wenn wir jetzt mit den jüngsten Zettlern sprechen und dann eben mit der Gen Alpha, dann funktioniert hübsch machen nicht mehr. Also sie werden es durchschauen, ne? Also es ist keine Frage von hübsch machen. Es ist eine Frage davon, eigene Werte aufzuladen, wirklich ein eigenes Gefühl. Und deshalb spreche ich bei den Unternehmen gerne von einer Marke, weil wir brauchen Unternehmen mit einer Identität. Wir brauchen Unternehmen, die eine Bindung schaffen, die ein Erlebnis schaffen, um eben genau diese jungen Zielgruppen zu behalten, zu gewinnen und zu behalten.
Und absolut. Und um da nochmal zu ergänzen, weil du hast es gerade so schon eingeleitet, es geht gar nicht nur darum, irgendwie eine nette Kampagne oder so zu machen, sondern eigentlich ist es viel wichtiger, permanent, also wir sagen immer always on oder ongoing, einfach gutes Employer Branding zu machen. Es geht nicht um die Kampagne, es geht nicht um irgendwie den geilen Claim und die geile Ad oder ich weiß nicht, Hero Visual hier und da, sondern es geht eigentlich um das permanente sichtbar sein und leisten.
Und auch nicht so irgendwie so affektiert überzogen. Mhm. Ich muss da immer an, wir haben hier ein großes Beratungshaus am Flughafen, die dann halt irgendwie House Running machen wo ich so denke, wo ist denn da jetzt auch irgendwie der Bezug?
Ja,
also muss ich mich so unter Anspannung fühlen die ganze Zeit, wenn ich bei euch das arbeite?
Adrenalin pur, jeden Tag.
Ja, genau. Ich glaube, das ist aber schon das, was dahinter steckt in deren Welt. Aber da, also einfach auch nicht so, also man kann das auch unprätentiös machen, finde ich. Gerade so im Mittelstand nachher. Mhm. Ich fand es schön, dieses öffnet die Türen. Jessie, was ist deine persönliche Gratismeinung zum Thema Berufseinstieg mit Gen Alpha? Also was muss ich ändern oder besser, was soll auch vielleicht einfach so bleiben, wie es ist?
Mhm. Meine Gratismeinung ist, dass es darum geht, Markenerlebnis zu gestalten, also quasi den Recruiting-Bewerbungsprozess wirklich als Teil des eigenen Brandings zu sehen und nicht einfach nur als Maßnahme, um Mitarbeiten zu gewinnen. Ich weiß, das macht einen großen Block auf, aber wer es schafft, glaube ich, so umzudenken, also nicht nur für den Moment das Ganze auszurichten, sondern wirklich dieses Gefühl, diesen Charakter reinzubringen, dem wird es auch nachher deutlich einfacher fallen, eine Kampagne rauszuhauen oder einen Markenbotschafter zu beauftragen, weil er weiß genau, wovon er spricht und das Gefühl des Unternehmens wird bei der jungen Generation gut ankommen.
Sehr cool, schön. Vielen Dank. Mhm. Wenn ihr da draußen geile Beispiele kennt, wie Unternehmen das schon so machen, gerne schickt's uns. Wir freuen uns gerne über Nachrichten auf LinkedIn oder Insta. Oder falls ihr Fragen habt oder noch mehr über unsere Insights wissen wollt, schreibt uns gerne.
Wir freuen uns. Und Jessie, wir freuen uns sowieso immer, wenn du da bist. Und wir werden dich
ein Delight.
Noch es gibt auch viele Fakten, die wir hier noch auf den Tisch legen können. Ja,
immer unseren Kanälen folgen, weil da findet ihr alles. Und bald auch auf der Website im Knowledge Hub.
Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Gratismeinung. Next Gen Marketing Hot Takes und Agency Insights.